Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Hey, ich freue mich, wenn du vielleicht auch hier bist, so zu Besuch in den Weihnachtstagen. Ich bin aus dem Pastorenteam einer und heiße Philipp und freue mich, dass du hierher gekommen bist an diesem Sonntag. Und ich habe mich ja eben zu Beginn schon geoutet, dass ich normalerweise zwischen den Jahren eigentlich nicht so oft in der Gemeinde war, weil irgendwie war so der Gottesdienst zwischen Weihnachten und Silvester. Also erstens war ich irgendwie die letzten Jahre, seit ich hier bin, nicht dran. Und zweitens war das irgendwie eben so die Zeit, wo man noch im Schlafanzug war. Also zumindest ging das mir immer so. Diesen Schlafanzug, den ich mir so angezogen habe, nach den Weihnachtstagen, wenn man die ganze Zeit sich immer rausputzen musste, um die Familie zu besuchen und eine gute Figur gemacht hat und dann endlich was Bequemes anziehen konnte. Und dann habe ich normalerweise bis zum 31.12. den auch nicht mehr ausgezogen, den Schlafanzug. So, einige haben sich gerade angestupst. Okay, ich sehe, einige von euch werden direkt auch nach diesem Gottesdienst wieder in diesen Schlafanzug zurückkehren. Zumindest nehme ich das so mit von euren Gesichtern. Und so ist das ja manchmal in dieser Zeit zwischen den Jahren, wie wir sie nennen. Diese Tage, die, so ging es mir zumindest oft, so ein bisschen schwerelos sind, die man nicht so richtig verorten kann, wo man nicht weiß, was ist denn eigentlich heute? Also heute ist irgendwie 3 Tage nach Weihnachten, aber ist heute Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag. Also ich habe das immer nicht so drauf in dieser Zeit zwischen den Jahren. Weil man rauskommt aus dieser Taktung des Alltags, ne? Rauskommt aus dem Arbeitsalltag, rauskommt aus diesen gewohnten Terminen und Rhythmen. Und wenn du dort noch Kinder hast, die nicht in den Kindergarten gehen, dann musst du gar nicht mehr raus. So, hast hoffentlich gut eingekauft und darfst zwischen den Jahren schwerelos sein und nicht wissen, was heute für ein Tag ist. Das ist dann auch die Zeit, ich erinnere mich daran als Kind, vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, wo man sich einfach verloren hat im Spielen. So, die Sachen unterm Weihnachtsbaum einfach mit denen gespielt hat und im Spielen total vergessen hat, ist jetzt eigentlich schon Mittag oder Abend oder was ist jetzt eigentlich für eine Zeit? Die Zeit, wo man sich vielleicht auch den einen oder anderen Weihnachtsfilm angeguckt hat und dann den nächsten und dann den nächsten. Und dann die nächsten, die man alle schon kannte. Und trotzdem hat man sie sich alle nochmal angeguckt. Ne? So bei einmal im Jahr kannst du ja gucken. So auf Netflix habe ich gesehen, die Top 10, wieder der Grinch. Und wieder tatsächlich Weihnachten. Diese Filme, die alle schon kennen und trotzdem nochmal gucken müssen, so zwischen den Jahren. Oder das, was wir gemacht haben als Familie gestern mit unseren Nachbarn, einfach ewig gefrühstückt. Und irgendwann war es 14 Uhr und wir haben gesagt, okay, ich glaube, jetzt ist Frühstück vorbei. Vielleicht kennst du das. Weihnachten halt dann noch so ein bisschen nach in diese Tage zwischen den Jahren. Was ist dir hängen geblieben von Weihnachten? Frage ich dich heute Morgen. Was halt für dich noch nach von diesen Weihnachtstagen? Es gibt ja leider diesen Punkt zwischen den Jahren, wo uns dann die Realität wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Wo wir irgendwann doch unsere Jahreskalender wieder zücken müssen und überlegen, wie geht's eigentlich weiter? Was liegt eigentlich vor uns? Und was liegt vielleicht auch hinter uns und haben wir nicht geschafft oder wollen wir anders machen? Das ist ja auch so typisch für diese Zeit zwischen den Jahren. Vielleicht bist du da noch nicht und hast den Jahreskalender noch nicht gezückt, ich auch noch nicht. Vielleicht bist du noch in dieser Schwerelosigkeit, aber ihr wisst, spätestens nächste Woche kommen die Termine wieder und dann musst du dich damit auseinandersetzen. Und wenn du dann so nach vorne schaust und nach hinten schaust und dir vielleicht Dinge vornimmst, dann ist es ja meistens so, dass man mit Blick auf das neue Jahr sagt, hey, das und das will ich mehr machen als im letzten Jahr und das will ich weniger machen als im letzten Jahr. Also zumindest ist das so, wenn man die Deutschen fragt, was so ihre Vorsätze für 2025 sind, Da geht es darum, irgendwas mehr zu machen und irgendwas weniger zu machen. Ich habe dir mal so die Top 6 mitgebracht. Die meisten, 68%, wollen weniger Stress. Wer will das nicht, ne? Weniger Stress in 2025. 64%, knapp dahinter, wollen die Menschen mehr Zeit für Familie und Freunde. 61% wollen an Platz 3 mehr Sport machen, ne? Den kennen wir alle. Platz 4 mit 56% ist mehr gesunde Ernährung. Platz 5, mehr Zeit für sich selbst. Und nachdem wir jetzt Platz 2 bis 5 hatten mit mehr Zeit für Familie, mehr Sport, mehr gesunde Ernährung, mehr Zeit für sich selbst, merkt ihr vielleicht, irgendwo muss ja die Zeit herkommen. Deswegen kommt auf Platz 6, 52% der Menschen sagen mittlerweile, vor allem die jungen Menschen, weniger Bildschirmzeit. Weniger Bildschirmzeit. Ich habe dir mal so ein Beispiel mitgebracht, ne? 11 Stunden und 32 Minuten Bildschirmzeit am Tag. Und das meiste davon auf YouTube, TikTok und dann kommt irgendwie der Rest. Ne? Weniger Bildschirmzeit, um mehr Zeit zu haben für sich, für die Familie, für Sport, für gesunde Ernährung. Meistens schauen wir Menschen hier in Deutschland nur ganz, ganz kurz nach hinten, auf das letzte Jahr, und schauen eigentlich vor allem nach vorne, ne? Immer nach vorne. In unseren Breitengraden, in unserer Kultur ist Zeit linear, ein Pfeil, der nach vorne geht. So sind wir geprägt. Wir schauen nach vorne, wir schauen auf neue, schönere Momente, die wir schaffen wollen, noch schöner als in 2024. Wir haben Vorsätze, Bucketlisten, also Dinge, die wir unbedingt noch erleben wollen. Wir haben Ziele, wir wollen uns weiterentwickeln, so wie dieser Pfeil. Wir wollen immer weiter nach vorne. Unser Konzept von Zeit ist nach vorne gerichtet und nonstop geht es in eine Richtung. Und das Wort für Moment, das leitet sich ab aus dem lateinischen Momentum. Und es beschreibt so ein bisschen, dass wir Zeit verstehen wie so ein Fließband, auf dem wir sind, was immer nach vorne geht, immer weitergeht. Und wir wollen auf diesem Fließband sein und möglichst viel mitnehmen und uns weiterentwickeln. Das ist unser Konzept von Zeit. Momentum. Immer in Bewegung. Das jüdische Konzept von Zeit ist ganz anders. Das jüdische Konzept von Zeit ist so anders. Das jüdische Wort für Moment leitet sich aus einem Zustand von Ruhe ab, von Rast. Im Judentum ist Zeit nicht ein Fließband, sondern eine Aneinanderreihung von Haltepunkten, von Momenten der Rast. Das jüdische Konzept von Zeit sieht uns nicht auf einem Fließband, sondern eher, dass wir davor stehen und es gibt so Haltepunkte, die wir auf diesem Fließband vor uns sehen und wir können hineinsteigen in einen Moment oder auch nicht. Das einfach an uns vorbeiziehen lassen. In der Bibel ist die wortwörtliche Übersetzung von Altwerden ein in seine Tage hineinsteigen. In seine Tage hineinsteigen. Das bedeutet Altwerden. Interessant, oder? Eine andere Beschreibung, ein anderes Bild für Zeit und für Momente ist, dass ein Moment sowas ist wie Zeit, die zusammengefaltet ist und wenn du hineinsteigst, dann entfaltet sich das, was in diesem Moment offenbart ist. Du kannst aber diese Haltepunkte, diese Momente auch einfach verstreichen lassen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann haben diese Worte, die für Zeit verwendet werden, diese Bedeutung von Haltepunkt und an anderen Stellen auch die Bedeutung von Einladung. Dass Gott dich einlädt, in einem Moment etwas zu erleben, etwas zu sehen, etwas wahrzunehmen, mit deiner ganzen Aufmerksamkeit bei etwas zu sein. Momente in der jüdischen Vorstellung von Zeit sind Dinge, wo wir uns dazustellen zu etwas, was Gott schaffen möchte. Etwas Neues, was er kreieren möchte. Und wir können dabei sein, mit unserer ganzen Aufmerksamkeit oder eben nicht. Und so ist das Konzept von Zeit in der Bibel eines von Haltepunkt zu Haltepunkt, von Einladung zu Einladung, Moment zu Moment, in denen Gott etwas Neues schafft. Und der Rhythmus, in dem sich die Juden bewegen und zu dem wir eingeladen sind, ist der Rhythmus der Schöpfung und der Rast von Sabbat zu Sabbat. Und deshalb ist das Konzept von Zeit in der Bibel so anders als unseres, wo es immer nach vorne geht, wir auf diesem Fließband sind und nonstop unterwegs sind, Momentum haben und wo wir denken, wachsen bedeutet, dass ich mehr mache oder weniger mache als irgendetwas, was ich vorher gemacht habe. Mehr Stress, mehr Sport, mehr gesunde Ernährung oder weniger, mehr Familie oder weniger. Wir denken, so wachsen wir, so kommen wir irgendwie voran. Das ist so unsere westliche Sicht auf Zeit. Das jüdische Konzept von Zeit ist anders. Wir wachsen durch Momente, wo wir hineintreten, wo Gott uns einlädt und wir auf Jesus schauen und verändert werden. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, so sehen, nehmen wir wahr, so sehen wir alle die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, aber mit unverhülltem Gesicht. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns so, wie es vom Herrn, dem Geist, kommt. Die Bibel sagt, Veränderung geschieht, Wachstum geschieht, nicht wenn du mehr oder weniger machst und auf diesem Fließband unterwegs bist und nie anhältst, sondern wenn du anhältst, wenn du dich einladen lässt, wenn du auf den Herrn schaust, wenn du auf Jesus schaust, wirst du verändert, in seiner Herrlichkeit verwandelt. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, wie das dann aussehen kann im Alten Testament. Wie dann Altwerden aussehen kann nach diesem Verständnis von Zeit. Da lesen wir in 1. Mose 24, Vers 1 über Abraham. Abraham war mittlerweile sehr alt geworden. Der Herr hatte sein Leben gesegnet und ihm in jeder Hinsicht Gutes getan. Und wenn hier steht, Abraham war mittlerweile sehr alt geworden, dann steht da wortwörtlich eigentlich Folgendes. Abraham brachte viele Tage mit sich, heißt es da wortwörtlich. Oder anders formuliert, Abraham hatte viele Haltepunkte gesammelt, hatte viele Momente gesammelt, in die er hineingetreten war, wo er Gott gesehen hatte und verändert worden war. Das ist interessant, ne? So eine ganz andere Sicht von Zeit. Und ich dachte, ich teile das mal mit euch in dieser zeitlosen Zeit zwischen den Tagen, zwischen den Jahren, wo Zeit so ein bisschen stehen bleibt, dass wir vielleicht mit Blick auf 2025 unser Konzept von Zeit verändern und vom Fließband runtersteigen und uns eher überlegen, in welche Momente lädt uns Gott hinein. Wo wollen wir bewusst hineintreten? Wo wollen wir seine Herrlichkeit sehen, um verwandelt zu werden? Anstatt von einem Moment zum nächsten zu jagen, bewusst die Momente zu erkennen, wo Gott etwas tun möchte, etwas Neues schaffen möchte, deine Aufmerksamkeit möchte. Und deshalb möchte ich dich fragen, mit Blick auf das neue Jahr, was siehst du vor dir? Was für Momente siehst du auf dich zukommen? Was hast du vor deinen inneren Augen, wenn du nach vorne schaust, wenn du auf 2025 schaust? Es gibt zwei Menschen, wo wir einen von den beiden kennengelernt haben in dieser Weihnachtszeit, nämlich Simeon. An Heiligabend hat Andreas uns von Simeon erzählt im 17 Uhr Gottesdienst. Und es gibt diese zwei Menschen, Simeon und Hannah, das ist die zweite Person, die dir begegnen, wenn du weiterliest in Lukas 2 und die auch Teil der Weihnachtsgeschichte sind. Nur häufig lesen wir darüber nicht und ist das nicht Teil von den Gottesdiensten, die wir so feiern. Aber das sind zwei Personen, die haben ihr ganzes Leben lang hingearbeitet auf einen Moment. Und als der kam, haben sie ihn erkannt und sind hineingetreten und ihr Leben wurde verändert. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in das, was diese zwei Personen erkannt haben, wie sie Zeit verstanden haben, worauf sie hingelebt haben und wie sie dann in diesen einen Moment hineingetreten sind, Jesus gesehen haben, dieses Jesuskind erkannt haben, wer er ist, was er tun würde. Und ohne dass sie selbst erlebt haben, was Jesus dann tat, war ihr Leben auf einmal auf dem Höhepunkt. Und sie haben Zufriedenheit erlebt und konnten in Ruhe gehen. Stell dir vor, es gibt diesen einen Moment, auf den du hinlebst, hinarbeitest und dann kommt er, du erkennst ihn, du trittst hinein und du kannst sagen, es gibt nichts mehr, was ich zu leben, zu sehen oder zu erkennen brauche. Ich kann zufrieden aus dieser Welt hinaustreten. Ich lese euch diese zwei Geschichten vor, diese zwei Momente vor, die Simeon und Hannah erleben. Lukas 2, ab Vers 25. Und es sind einige Verse, die ich euch jetzt lesen werde. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete sehnsüchtig auf den, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Als die Eltern von Jesus das Kind hineinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon vom Geist Gottes geführt, gerade in den Tempel. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Herr, sagte er, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Josef und die Mutter von Jesus wunderten sich, als sie hörten, was Simeon über das Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das viele sich auflehnen werden. So sehr, dass der Kummer deine Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Doch so kommt an den Tag, welche Gedanken in ihren Herzen sind. Das ist das, was Simeon erlebt. Wie Simeon diesem Kind, diesem Jesuskind begegnet und erkennt, er ist der Retter. Und es gibt mehrere Dinge, die wir lernen können von Simeon, die ich euch so einmal nahe bringen möchte. Das Erste, was wir über Simeon hören, ist, er lebte nach dem Willen Gottes. Er lebte nach dem Willen Gottes. Er hatte Ehrfurcht vor Gott. Das ist mehr als nur Respekt, sondern er hatte eine gesunde Furcht vor dem, der der Schöpfer der Welt ist. Von dem er wusste, von ihm hängt ab, ob ich lebe oder nicht. Simeon lebte nach dem Willen Gottes und hatte Ehrfurcht vor Gott. Und er hatte etwas in sich, nämlich eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht auf die Rettung Israels, auf den Messias. Und wenn wir hier lesen, dass Simeon sehnsüchtig wartete, dann war das nicht irgendwie so eine Sehnsucht, die er hatte im Lobpreis, weil er irgendwie emotional berührt worden war in einem Gottesdienst, sondern der hatte eine ausdauernde Sehnsucht. Der wartete schon extrem lange. Und es passiert etwas, was mit Menschen passiert, was mit uns passieren kann, wenn wir nach Gottes Willen leben, wenn wir ehrfürchtig vor ihm leben, wenn wir Sehnsucht haben nach ihm, nach dem Retter, dann passiert etwas, dann kann etwas passieren, nämlich der Heilige Geist, der ruhte auf Simeon und er schenkt ihm Gewissheit. Er belohnt ihn dafür, dass er Gott dienen möchte, für sein sehnsüchtiges Warten. Der Heilige Geist schenkt Simeon Gewissheit, hey, du wirst den Messias sehen. Dein sehnsüchtiges Warten wird irgendwann belohnt werden, auch wenn das eine Weile dauern kann. Der Heilige Geist, zumindest lesen wir das hier nicht, er sagt ihm nicht, wie lange er warten muss. Simeon weiß aber, ich werde den Retter sehen, irgendwann. Und wir haben das eben in den Versen gelesen und gehört, er sieht ihn am Ende, kurz bevor er stirbt. Das heißt, wir können davon ausgehen, der hat lange gewartet. Der hat lange Sehnsucht gehabt, bis er den Retter endlich sehen durfte. Vielleicht hat Simeon auch gedacht, ja, wann kommt der Moment denn jetzt endlich? Ich warte schon so lange, sehnsüchtig, endlich den Retter zu sehen und bin jetzt kurz vorm Tod. Wann kommt dieser Retter endlich? Aber er gibt nicht auf. Sein Feuer erlischt nicht. Er bleibt voller Sehnsucht. Und diese Sehnsucht ist wahrscheinlich das, was Simeon in den Tempel treibt. Ich stelle mir vor, dass er da jeden Tag hingegangen ist, um zu gucken, ist er jetzt da? Ist der Retter jetzt da? Kommt der jetzt? Ich will den Moment nicht verpassen. Und du musst wissen, der Tempel war damals ein geschäftiger Ort. Da kamen viele Menschen hin, um zu beten, um zu opfern. Touristen, Pilger, das war ein Ort, da waren tausende Menschen. Und dann kommt dieser eine Moment, kurz bevor Simeon stirbt, wo er vom Geist Gottes in Bewegung gesetzt wird. Geh jetzt zum Tempel. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist der Moment, ich lade dich ein, komm jetzt. Und dann kommt Simeon dahin und da sind tausende Menschen und trotzdem erkennt er, weil der Heilige Geist es ihm aufzeigt, die Eltern da mit dem Baby auf dem Arm. Das ist der Retter. Das ist das Jesuskind. Da waren sicherlich noch andere Eltern, die gekommen sind, um das Kind zu segnen, so wie sich das gehörte, aber durch den Heiligen Geist sieht er, das ist das Kind. Und er sagt dann, Vers 30, mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen. Mit seinen eigenen Augen, mit Augen, wo der Geist Gottes ihm eine Realität offenbart hat. Für das, was sich hinter diesem Kind und seinen Eltern verbirgt. Wir lesen, dass die ein Opfer bringen, so wie sich das gehörte, und dass die Kamel mit zwei Tauben, das war übrigens ein Opfer, was man bringen konnte, wenn man sich kein Lamm leisten konnte, was dafür zeugt, dass Josef und Maria nicht viel Geld hatten, wahrscheinlich arm waren. Und obwohl da so eine ärmliche Familie kommt, erkennt er, das ist der Retter. Das ist meine Rettung. Das ist die Rettung für diese Welt, auf die alle gewartet haben. Und er geht einfach hin, und wir überlesen das, und er nimmt sich das Kind, schon ein bisschen krass, oder? Aber ältere Menschen, denen verzeiht man das ja manchmal, dass die einfach hingehen und das Kind nehmen. Aber, und er geht einfach hin, er nimmt sich das Kind, so, und er nimmt es in die Arme, so als würde er seine Rettung, diese Rettung für die Welt festhalten wollen und nie wieder loslassen. Er nimmt das Kind in die Arme und er sagt, quasi, jetzt kann ich sterben. Jetzt kann ich gehen. Jetzt kann ich in Frieden gehen. Wortwörtlich heißt es: Herr, sagte Simeon, nun kann dein Diener in Frieden sterben. Und dieses Wort Herr ist eigentlich nicht so ein positives Wort, sondern eher eins, wo er sagt: Hey, ich bin der Knecht und habe dieses Leben ertragen müssen. Du bist der, der die Zeit bestimmt hat für mein Leben und Ableben. Jetzt lässt du mich endlich gehen. Weil jetzt habe ich das gesehen, was ich sehen musste, den Retter, und ich brauche nichts weiter zu sehen als das. Jetzt habe ich Frieden. Jetzt habe ich gesehen, was der Heilige Geist mir gesagt hat. Und wo ich zwar Gewissheit hatte, aber vielleicht hat er manchmal auch gezweifelt, kommt der Tag noch, bevor er stirbt? Und jetzt hatte er die Gewissheit, dass was er geglaubt hat, hat er jetzt gesehen, der Retter ist da. Und es hört nicht auf damit, dass er dieses Kind nimmt und so an sich reißt und das so ausruft, sondern er fängt an zu prophezeien. Er fängt an zu prophezeien, dass Jesus nicht nur die Juden retten wird, sondern auch die Heiden. Er fängt an, diesen Jesus klar zu sehen und sieht Jesus und sagt: An diesem Jesus werden sich die Geister scheiden. Dieser Jesus, an dem werden Menschen nicht einfach vorbeigehen. Die werden ihn entweder ablehnen oder sie werden ihm nachfolgen. Da gibt es irgendwie kein neutrales Verhältnis, was Menschen haben werden zu diesem Jesus. Er sieht Jesus für den, der er ist. Und deswegen ist Jesus auch nicht ein guter Lehrer oder ein guter Mensch oder irgendetwas, sondern er sagt: Nein, wenn du Jesus siehst mit deinen eigenen Augen, dann weißt du, entweder du bist für ihn oder du bist gegen ihn. Entweder er ist dein Retter oder er ist es nicht. Er sieht ihn in absoluter Klarheit und er weiß, das ist der Retter, der wird die Juden retten und die Heiden. Und die, die ihm begegnen, werden ihn ablehnen bis hin zum Tod. Das ist das, was er durch die Blume Maria sagt. Du wirst dein Kind aufwachsen sehen und du wirst leiden, wenn du dein Kind siehst. Weil es wird abgelehnt werden. Und am Ende wird deine Seele durchbohren, wenn die Lanze des Soldaten durch die Seite von Jesus gebohrt wird am Kreuz von Golgatha. Das sind die Prophetien, die Simeon ausspricht, in dem Moment, wo er Jesus mit eigenen Augen sieht, wo er klar hat, das ist der Retter. Das ist das, was er tun wird. Und das ist das, was er vollbringen wird. Und er wird etwas Neues schaffen. Und Simeon erkennt, hier ist eine Zeitenwende. Also nicht die Scholzische 2022 Zeitenwende, sondern die echte Zeitenwende. Hier an diesem Punkt passiert etwas ganz Neues. Der Retter ist da. Und das Interessante ist, Simeon könnte ja auch sagen: Hey, mein ganzes Leben habe ich gewartet und jetzt kurz vorm Tod sehe ich, wie Gott ein neues Kapitel aufschlägt und der Retter da ist und ich bin nicht mehr dabei, weil er stirbt dann. Aber er ist nicht bitter darüber, sondern sagt: Ey, das war meine Sehnsucht mein ganzes Leben lang, dass Gott etwas Neues tut, dass der Retter kommt. Ich werde es nicht mehr erleben. Er würde nicht mehr erleben, wie Jesus aufwächst. Er würde nicht mehr erleben, wie Jesus zurückkommt als 12-Jähriger und lehrt und alle staunen. Er würde nicht mehr erleben, wie Jesus ans Kreuz geht, aufersteht. Er wird Pfingsten nicht mehr erleben. Er wird die Gründung der Kirche nicht mehr erleben. Er wird das alles nicht mehr erleben. Und er sagt: Das ist auch völlig okay für mich. Ich brauchte nur Jesus einmal sehen. Mehr brauchte ich nicht. Er weiß, mit seinem Leben, mit seiner Generation endet etwas und etwas Neues, eine nächste Generation beginnt. Und er freut sich dafür. Er freut sich für die nächste Generation. Und wir sehen das hier, was tut er mit den Eltern von Jesus? Er segnet sie und er sagt: Ey, Segen für euch. Segen für das, was kommt. Das wird dieser Jesus tun und ich freue mich darüber, auch wenn ich selbst nicht mehr erleben werde. Simeon sieht Jesus und das, was jetzt anbricht, dieses neue Kapitel, was Gott aufschlägt, was er aufschlagen kann in deinem Leben, was er aufschlagen kann in 2025, ein neues Kapitel. Und Simeon braucht nicht mehr zu sehen als Jesus und sagt: Jetzt habe ich genug gesehen. Jetzt ist gut. Jetzt kann ich gehen. Mehr als Jesus brauche ich nicht sehen. Herr, ich wünsche dir von Herzen, dass du Jesus mit eigenen Augen siehst. Dass du in dieser Zeit zwischen den Jahren vielleicht den Moment nicht verpasst, das Jesuskind anzuschauen, zu sehen, was in diesem Jesus steckt. Die Rettung, die er dir bringt, die er mir bringt. Die Rettung, die er bringen kann für deine Beziehung, für deine Situation, für deine Ehe, für deine Familie, für deine Krankheit, für deine Sorgen, die Lösung, die er bereithält und das Neue, was er tun möchte. Ich wünsche dir das zutiefst, dass du diesen Jesus siehst und Zufriedenheit erlebst und sagst, ey, mehr brauche ich nicht sehen im nächsten Jahr als diesen Jesus. Mehr brauche ich nicht zu sehen. Und vielleicht, wenn du etwas älter bist und zu der älteren Generation gehörst, vielleicht kannst du auch sagen, hey, wenn im nächsten Jahr oder in der nächsten Generation, wenn die etwas Neues tun wollen im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, dann segne ich sie. Ich muss das nicht mehr erleben. Ich muss da nicht dabei sein. Ich muss das nicht verstehen. Aber wenn Gott etwas Neues tut, dann Segen für die nächste Generation. Vielleicht ist es auch ein Gedanke, der dich ansprechen kann, was du mitnehmen kannst von diesem Simeon. Und in diesem Moment, dieser Moment, den Gott schafft, wo er eingeladen hat, wo er Simeon hineingestellt hat, in diesem Moment tritt jetzt die zweite Person hinzu und das ist Hannah. Wir lesen das, Vers 36 bis 38. Damals lebte auch eine alte Prophetin in Jerusalem. Sie hieß Hannah und war eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Nur 7 Jahre war sie verheiratet gewesen und war jetzt eine Witwe von 84 Jahren. Sie verließ den Tempel gar nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie kam jetzt dazu und lobte Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Hannah tritt hinzu in diesen heiligen Moment. Und wir lesen, dass sie eine Prophetin war. Es gibt wenige Prophetinnen, die namentlich erwähnt werden in der Bibel, aber sie ist eine Prophetin. Das heißt, Gott hat ihr Dinge gezeigt, hat ihr Dinge offenbart, die wir mit unserem menschlichen Verstand nicht begreifen können. Hat ihr offenbart, was im Verborgenen sieht, hat sie Dinge sehen lassen, die unsichtbar sind und die noch kommen würden. Sie ist eine Prophetin. Und sie hat ein hartes Schicksal. Wir lesen hier, sie ist 84 Jahre Witwe und wir wissen nicht genau, ob sie 84 Jahre alt war und Witwe oder schon seit 84 Jahren Witwe war. Da gibt es verschiedene Meinungen zu. Aber das, was wir wissen, ist, sie war 7 Jahre verheiratet und man hat damals früh geheiratet, 14 Jahre. Und dann ist sie Witwe gewesen. Also wenn sie 84 Jahre alt jetzt war, dann war sie über 60 Jahre Witwe oder sie war eben 84 Jahre Witwe. Sie hatte nicht wieder geheiratet, um Gott zu ehren. Und sie hatte keine Kinder. Und du musst wissen, für eine Frau ohne Mann und ohne Kinder hieß das, sie war ohne Versorgung. Ohne jemanden, der auf sie aufpasste. Und sie steckt nicht auf. Sie gibt nicht auf mit ihren 84 Jahren. Oder, wenn man alles zusammenzählt, vielleicht sogar war sie über 100. Sondern wir lesen, sie diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Sie war immer im Tempel und sie hat, so wie Simeon auch, auf Gottes Erlösung gewartet. Sie wartet auf den Moment, wo er kommt und Jerusalem erlöst, heißt es da in dem Text. Die Bibel erwähnt ihren Vater und wir wissen nicht viel, nur den Namen Penuel und das hat aber eine Bedeutung, denn sein Name bedeutete Angesicht Gottes. Angesicht Gottes. Und es ist wie so eine Verheißung auf dem Leben von Hannah, denn sie wird im Angesicht Gottes sein. Sie wird diesen Jesus sehen und erkennen. Sie tritt hinein in diesen Moment zwischen Simeon, Josef, Maria und dem Jesuskind und sie erkennt, das ist die Erlösung Jerusalems, auf die alle gewartet haben, auf die sie gewartet hat im Tempel schon so viele Jahre. Und obwohl sie nichts hat, obwohl sie so lange Witwe war, obwohl sie unversorgt war, dankt sie Gott und preist ihn. Bricht sie aus in Lobpreis. Sie hatte nichts, außer dass sie Jesus gesehen hat. Ich frage dich mit Blick auf 2025, was siehst du vor dir? Was siehst du vor dir? Hey, und wie wäre es, wenn du diesen Blick auf das Jesuskind, diesen Teil von Weihnachten, den Blick auf das Jesuskind, wer Jesus ist, wenn du das konservierst, nicht nur für die paar Tage nach Weihnachten, sondern wenn du das mitnimmst. Maria hat alles, was sie erlebt hat, in ihrem Herzen bewahrt. Wenn du das in deinem Herzen bewahrst und mitnimmst und Ausschau hältst in 2025 nach Momenten, wo Gott dich einlädt und etwas tun möchte, etwas Neues schaffen möchte, einlädt, dass du hinschaust und du Jesus sehen kannst. Wäre das nicht stark? Hey, wir sehen uns mit Blick auf das neue Jahr nach so vielen Dingen. Wir setzen uns so viele Vorsätze. Aber wie wäre es, wenn du sagst, hey, ich möchte Jesus sehen. Mehr möchte ich nicht. Denn das, was Simeon erlebt, das wollen wir doch alle erleben, zu sagen, hey, ich möchte Zufriedenheit. Ich möchte, dass er mein Alles ist. Ich möchte ihn so sehen, dass ich sagen kann, mehr brauche ich in diesem Leben nicht zu sehen. Gibt es mehr Glück, als das sagen zu können? Ich glaube nicht. Was siehst du vor dir? Ich möchte einen Moment der Stille geben, wo du die Augen schließen kannst. Und vielleicht siehst du jetzt schon was vor dir. Wo du vor deinem inneren Auge Jesus in den Blick nimmst. Und vielleicht ist das jetzt ein Moment, wo Gott dich einlädt, aufmerksam zu sein und hinzuschauen. Herr, und wir danken dir dafür, dass du unseren Blick richtest, ausrichtest, ausrichten möchtest auf deinen Sohn, auf dich, Jesus. Wie schnell ziehen wir nach Weihnachten von der Krippe weiter? Wie schnell heben wir unseren Blick raus aus der Krippe und wieder hinein in den Alltag? Lass uns lernen von Simeon und Hanna. Lass uns die Momente erkennen, wo wir dich, Jesus, mit eigenen Augen sehen können. Und wir danken dir für das Beispiel von Simeon und Hanna. Ihr Leben nach deinem Willen, Herr. Ihre Ehrfurcht, ihre Sehnsucht nach Rettung, jeden Tag neu. Schenk uns neu dein Feuer und eine Sehnsucht, die nie vergeht. Danke für ihr Vorbild, dass sie bis in das hohe Alter hinein festgehalten haben an dir. Wir danken dir für eine Hanna, die nicht aufgehört hat, dir zu dienen, die immer im Tempel war, die immer gesagt hat, für mich, ich gehe so oft in die Gemeinde, so oft ich kann. Die dran geblieben ist, obwohl du ein schweres Schicksal hast, sie erleben lassen. Obwohl sie Witwe war. Obwohl sie allen Grund gehabt hätte zu verzweifeln. Danke, dass du uns Vorbilder schenkst, die dranbleiben an dir. Und so lasst uns lernen, von ihnen und nicht von der Welt. Lasst uns nicht raufhüpfen aufs Fließband, sondern lasst uns davor stehen und zeig du durch deinen Heiligen Geist, was du tun möchtest, wo wir dich, Jesus, klar sehen können und wo du etwas Neues, vielleicht auch ein neues Kapitel aufschlagen möchtest in 2025. Danke, dass du gute Gedanken über uns hast. Wir lesen das in Psalm 40. Obwohl du alle unsere Sünde kennst und siehst, hast du gute Gedanken über uns und möchtest mit uns nach vorne gehen, weitergehen. Danke dafür. Sei du mit jedem Einzelnen von uns in dieser Zeit zwischen den Jahren. In Jesu Namen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.